Zu diesem Auftritt von Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Magdeburg lässt sich einfach eigentlich nicht viel sagen. Wir machen es trotzdem. Es geht um möglichst verpasstes Trainingslager, um möglichst verpasstes Testspiel, um möglichst Neuzugänge um Sebastian Polter und Co. Viel Spaß bei Studio Block Gelb am Sonntag. Es ist Sonntagmorgen und wir danken erst einmal unserem lieben Kollegen Lasse, der sich aus dem Bett geschält hat, um diese Folge am Sonntag, am Heiligen Sonntag aufzunehmen. Wir hätten es anders nicht produziert bekommen, daher lieben Dank Lasse, bester Mann. Tobias, zweitbester Mann, herzlich willkommen im Studio. Satz mit X, das war beschissen, oder?
Ja, ich möchte erstmal mich natürlich auch kurz bei Lasse bedanken und du sagst, der hat sich hier Sonntagmorgen aus dem Bett geschält, es ist kurz nach 12.
Ja.
Der Mann ist aber Student.
Ja,
für ihn ist das morgen. Wir sind natürlich schon seit ungefähr 6 Stunden wach.
Mehr.
Genau, mehr.
Willst du die Luca-Anekdote gleich erzählen?
Erzähl,
komm. Luca Pottlich,
Eintracht-Pressesprecher.
Wollen wir damit jetzt hier reinstarten?
Ja, doch, komm. Ja, Eintracht-Pressesprecher, nach dem Spiel gegen Magdeburg im Presseraum kam er auf uns zu und hat uns sein Leid geklagt.
Dieser arme Mann.
Der arme Mann, dass er ja an diesem Freitag eigentlich ausschlafen wollte und alles hat irgendwie nicht geklappt und dann musste er doch um 7.45 Uhr aufstehen. Da guckten wir zwei Familienväter mit Babys zu Hause an und da brach dann natürlich das Gelächter los.
Ja, 7.45 Uhr, dieser unglaublich arme Mann.
Ja, wirklich.
Was der durchzustellen
das
hat.
Das ist wirklich Wahnsinn. Also, dass der sich, vor allem, da war es ja dann schon, als wir darüber geredet haben, war es ja schon 9:30 abends oder so, dass der sich überhaupt noch auf den Beinen halten konnte.
Unfassbar.
Ist Wahnsinn. Ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Also, Hut ab, Luca.
Wir hoffen, dass er diesen Jetlag mittlerweile überstanden hat.
Müssen wir ihn Lukas nennen jetzt eigentlich.
Ja.
Wie Heiner Backhaus.
Ja, auch nochmal von unserer Stelle aus, frohes neues Jahr an News 38. Und was ich aber in dieser ganzen Luca Schlafklamotte auch noch mit reinwoben weben wollte, war, der hat die Stunden ja wahrscheinlich auch durchgeschlafen.
Nee, natürlich.
So, wir haben so 2, 2,5, 3 Stunden am Stück, maximal verteilt auf 8 Stunden höchstens. Und er nörgelt darum, Wahnsinn. Wegen 7.45 Uhr.
Das ist eine Frechheit.
Ich komme darüber nicht hinweg.
Das ist eine reine Frechheit.
Das ist für mich fast das größte Missverständnis des Freitags gewesen.
Ja, ich finde, wir sollten, es ist doch, mittlerweile machen das doch Fans manchmal, wenn Auswärtsmannschaften in Hotels übernachten, dass sie da nachts irgendwie ein Feuerwerk zünden oder so vor dem Feld. Vielleicht sollten wir das mal machen. Alle 2 Stunden.
Ja.
Ja.
Ist eine gute Idee. Feuerwerk zünden, das hat am Freitagabend nur eine Mannschaft gemacht.
Also, wir haben ja wieder der Meister der Überleitung. Oder? Das ist Wahnsinn.
Ich könnte auch ein guter Sechser sein, so zwischen, so metaphorisch gesehen. Ja.
Absolut.
Das war der 1. FC Magdeburg. Der hat nämlich ein sehr gutes Spiel gemacht am Freitag im Eintrachtstadion, während die Eintracht ein nicht so gutes Spiel gemacht hat. Oder nicht?
Kann man nicht anders sagen. Die Magdeburger haben das sehr ordentlich gemacht. Es wurde ihnen natürlich aber auch der Weg bereitet, sage ich mal. Also sie hatten, glaube ich, an diesem Freitagabend nicht die größte Gegenwehr, die ihnen bislang in dieser Saison so entgegengeschlagen ist.
Also so schwach hatten wir Eintracht in dieser Saison eigentlich fast noch gar nicht gesehen.
Schwächstes Spiel. Also ich fand es noch schwächer als in Münster.
Mhm. Ja, also zum Glück oder passenderweise auch Torben Hoffmann und Sven Köhler haben es danach klar angesprochen, haben Klartext geredet. Auch Heiner Backhaus hat jetzt kein Blatt vor den Mund genommen. Ich fand es halt so überraschend schwach. Und das spielt ja auch so ein bisschen wieder auf diese ganze Eintracht-Stimmung ein, die man dann so erlebt nach dem Schalke-Spiel. Das war ja unmittelbar das Spiel davor. 2-1 gewonnen, kurz vor Weihnachten, 10 Punkte aus 4 Spielen und alle denken, ey geil, wenn das wirklich so weitergeht, da könnte man ja mal einstelligen Tabellenplatz und am Ende der Saison mal Ruhe und vielleicht können wir nochmal auf Platz 7 oder so angreifen und alle super positiv in die Pause. Und jetzt gehst du nach dem Spiel mal die Kommentare durch und hörst dich im Stadion, Abstieg. Ist abgestiegen.
Yes.
Ja, Magenta-Abo.
Schon Magenta-Abo, ja, das ist auch mal, der ist auch immer gut. Ja,
Kubus, Klüngel, alle raus. Also
Magenta-Abo buchen.
Du hast schon wieder diesen Rückfall in diese Depression und wie schnell das geht, es ist für mich jedes Mal wieder überraschend erstaunlich.
Ja, obwohl man es erkennt.
Ja,
das ist komisch, es überrascht einen trotzdem immer wieder, weil man sich immer wieder denkt, vielleicht ist es ja diesmal anders. Also jetzt, ich hatte nach dem Schalke-Spiel niemanden gehört, der irgendwie von Platz 7 geträumt hat.
Mhm.
Aber natürlich von einer ruhigen Saison und ich finde es auch okay, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil das war ja wirklich eine Phase, da lief es nicht nur in einem Spiel mal gut, da lief es wirklich über Wochen gut und das musste man sich auch nicht schönreden, da haben sie wirklich gut gespielt und irgendwann auch dann auch die Punkte geholt. Es ist krass, wie das dann ein Wochenende plötzlich wieder zerlegt und da sollte man aber meiner Meinung nach auch vorsichtig mit sein. Das war jetzt ein schlechtes Spiel. Die Saison ist noch nicht vorbei. Es sind immer noch 16 Partien offen. Das war Kacke, das wissen alle. Du hast es gerade schon gesagt. Von den Spielern hat sich danach auch keiner irgendwie hingestellt und irgendwie was schönreden wollen. Ich glaube, Torben Hoffmann hat uns sowas gesagt wie, so schwach waren wir noch nie.
Ja.
Unerklärlich, von allem zu wenig.
In dieser Saison auf jeden Fall.
Genau, ja, in dieser Saison auf jeden Fall, genau, klar. Und hilft jetzt auch nicht, wenn sich jetzt alle irgendwie sofort wieder verbuddeln. So, ne? Also es lief schon besser, sie haben gezeigt, dass sie es besser können. Natürlich ist das kein Selbstläufer, du musst da jede Woche dran arbeiten und jetzt muss man natürlich gucken in einem wichtigen Spiel jetzt in Fürth, die haben ihre Auftaktpartie gegen Dresden verloren, musst du dich jetzt halt anders präsentieren.
Ja.
So, und wenn das jetzt genauso in die Binsen geht, dann kann man sauer sein, ganz sicher, aber jetzt sofort irgendwie gleich wieder in die Depression zu verfallen, halte ich auch für falsch, auch wenn man sich natürlich ärgern darf über so ein Kackspiel.
Richtig, ja.
Also das muss man sogar. Gar kein Thema. Vielleicht war es auch der ein oder andere Schulterklopfer zu viel nach dieser tollen Phase, vielleicht auch von uns. Wir haben ja auch da Lobeshymnen gesungen. Wie gesagt, ich finde es auch okay, wenn man Sachen anspricht, wenn sie gut sind. Man muss aber auch Sachen ansprechen, wenn sie schlecht sind. Das war unheimlich schlecht gegen Magdeburg. Das wissen alle. Und jetzt müssen sie sich wieder aufrichten. Vielleicht haben sie jetzt zumindest mal ein bisschen die Wettkampfpraxis sammeln können, die ihnen in der Winterpause aus verschiedenen Gründen abhanden gekommen ist.
Aber wie hoch gewichten wir denn dieses Thema? Also es schlägt jetzt hohe Wellen. Eintracht war nicht im Trainingslager, hatte hier schwierige Wetterbedingungen, konnte kein Testspiel machen, weil Bochum sich verpisst hat. Und wir hatten gehört, dass an dem Sonntag, also heute vor einer Woche, Test gegen RB Leipzig geplant war, der dann aber auch wegen Wetter ausgefallen ist.
Genau, Leipzigs Bundesligaspiel war ausgefallen, da hätte sich das,
zuvor,
hätte
genau,
sich das angeboten, und aber aufgrund des Wetters ist dann auch das Testspiel flach gefallen.
Selbst das interne Testspiel war aufgrund des Wetters dann irgendwann ausgefallen, aber wir hatten natürlich auch Torben dazu gefragt und er will das auch nicht als Ausrede gelten lassen. Finde ich schon, dass man das so sehen kann. Heiner Backhaus dann auf der PK gesagt, es soll keine Ausrede sein, aber eine Erklärung dafür, dass vielleicht auch die ersten 20 Minuten so wirkten, als müsste man sich da erst nochmal, oder die Spieler sich da erst nochmal so fußballerisch einfinden, erstmal so wirklich warm laufen unter Wettkampfbedingungen. Und da stand es ja ehrlich gesagt auch noch 0-0. Mhm. Also diese Phase war dann überstanden und ich fand, dann begann eigentlich die beste Eintrachtphase des ganzen Spiels, wenn man davon überhaupt sprechen will.
Ja.
Sie war okay. Die hatten dann über Ballbesitz Magdeburg vernünftig eingedrückt und selbst eigentlich trotzdem keine Chancen kreiert. Gab eine Ecke, die ans Außennetz kam, gab einen Fernschuss von Köhler, der nicht ganz weit vorbei war, aber das war es letztlich. Und dann fällt halt in diese Phase genau das 0-1 und damit war es eigentlich gegessen, die Partie, weil überhaupt keine Energie da war, die mir vor Weihnachten insbesondere so imponiert hatte. Und dieses Gefühl von wir räumen hier das jetzt alles weg. Also die Power war einfach nicht da, fand ich. Und vielleicht ist das ja, zumindest denken das einige, auch ein Grund, weil nicht ins Trainingslager gefahren wurde und hier die Bedingungen schlecht waren.
Ja, ich finde, man kann das auch aus zwei Perspektiven sehen. Du hast es ja gerade schon beschrieben. Also die Ansicht von einem Spieler, Torben Hoffmann, und dem Trainer, die gingen da schon so ein Stück weit auseinander. Torben Hoffmann sagt ganz klar, das hat damit nichts zu tun. Herz und die Grundtugenden, die kann man immer auf den Platz bringen. Da hat er sicherlich auch recht. Heiner Backhaus hat schon gesagt, naja, für uns war es schwierig. Keine Vorbereitung, kein Testspiel. Ich meine aber, sie hatten in den vergangenen zwei Jahren auch, da haben sie Testspiele gemacht immerhin, ne? aber kein Trainingslager.
Aber da waren die Bedingungen auch nicht so schlecht.
Ja, wobei wir hier auch einmal, meine ich, letztes oder vorletztes Jahr auch einen Wintereinbruch hatten zwischendurch, aber nicht so heftig, das stimmt schon. Und ja, ganz sicher hat das Einfluss auf den Rückrundenstart. So, wenn du dann hier plötzlich Schnee schippen musst und Einheiten in den Kraftraum verlegen musst, weil du draußen halt einfach nicht trainieren kannst, plus du hast
Kraftraum.
Ja, plus du hast halt einfach dieses Testspiel nicht. Ich meine, Ergebnisse von Testspielen darf man nie überbewerten, aber du holst
das dir. Das wissen wir insbesondere bei Eintracht
Braunschweig. Genau, du holst dir da natürlich irgendwie so ein bisschen wieder Wettkampfrhythmus rein und das fehlt dir ganz sicher. Also bin ich auch fest von überzeugt. Das Ding ist natürlich immer, wenn sie das Spiel jetzt irgendwie, wenn das jetzt 1-1 ausgegangen wäre dann hätte da natürlich keiner drüber geredet am Ende des Tages. Ne? Das kommt jetzt natürlich nochmal stärker auf, weil es in die Binsen ging, ist ja auch klar, ist ja auch logisch, dass es deshalb aufkommt. Hätte mit Sicherheit gut getan, wenn das anders gelaufen wäre.
Ja, du hast halt den direkten Vergleich gehabt. So, Magdeburg war halt im Trainingslager, haben gespielt, die haben gezockt, du hast eine Ballsicherheit bei denen gesehen.
Aber es muss ja nicht nur mit dem Trainingslager
sein. Nein, auf gar keinen Fall. Aber du hast ja trotzdem vor Weihnachten beide, glaube ich, 10 Punkte aus 4 Spielen geholt, also eine ähnliche Formphase gehabt. Und Magdeburg konnte diese Form offensichtlich konservieren, wenn nicht sogar verbessern über die Pause, während Eintracht es nicht konnte. Und da liegt natürlich ein Grund offensichtlich auf der Straße. Der eine war, die eine Mannschaft konnte in der Türkei, waren sie, glaube ich, top trainieren, Testspiel machen, sich weiter verbessern, während die andere Mannschaft in Braunschweig war, Schneeballschlacht, Schneeschippen,
Schneemann bauen
und trotzdem natürlich auch nicht nur das gemacht hat. Also ne, da müssen wir jetzt auch nicht in die vollkommenen Unprofessionalitätsvorwürfe reingehen, sondern die werden auch hier geackert haben. Und trotzdem ist es natürlich ein anderes Gefühl, auch als Fußballer, wenn du dann schon ein paar saftige Einheiten hinter dir hast, Ball hast laufen lassen können vernünftig, auch gegen einen Gegner, der ein ähnliches Niveau hat wie du oder eben genau das nicht hattest. Und trotzdem, glaube ich, ist das Thema jetzt auch vorbei.
Ja,
also das ist jetzt abgehakt.
Wie gesagt, ich bin da ganz bei dir. Das ploppt natürlich jetzt vor allem auf, weil es halt einfach so eine unfassbar schwache Leistung gewesen ist. Und deshalb ist es ja logisch, dass man da irgendwie dran denkt. Und geholfen hätte das mit Sicherheit. Also klar, du sagst es gerade auch schon, natürlich haben die dann nicht irgendwie rumgesessen und haben Kekse gebacken. Aber so richtig trainieren, wie du möchtest, konntest du natürlich dann hier nicht. Das ist klar. Und gerade halt auch dieses Testspiel, Heiner Backhaus hat das mehrfach betont, der hat ja auch so einen kleinen Rüffel Richtung Bochum geschickt. Ne? Da war ja eigentlich ein Testspiel angesetzt, die sind dann spontan noch ins Trainingslager gefahren. Die haben das dann gemacht aufgrund des Wetters. Aber jetzt kannst du halt nicht mehr ändern. Was willst du jetzt machen?
Ja.
Nützt auch nichts mehr, jetzt sich drüber zu ärgern.
Ich glaube auch, dass der Effekt dann auch jetzt vorbei ist. Jetzt hat es noch ein Testspiel hinterhergepackt gegen Alt-Glienicke, 2-1 gewonnen, hast eine ganze Trainingswoche, bis dann das Spiel gegen Fürth ansteht und diese Ausrede, Erklärung, wie man auch immer es nennen mag, ist jetzt auch einfach weg.
Ja, also, es geht ja auch darum, dass gerade so jemand wie Florian Flick zum Beispiel, der wochenlang draußen war, da hast du halt einfach auch gemerkt, dass dem die Spielpraxis fehlt. Die Sicherheit, die der vor seiner Verletzung da in einigen Wochen auf der 6 ausgestrahlt hat, und da hat er wirklich einen guten Job gemacht, die schien komplett weg. Also der war ja komplett neben der Rille in der Partie, was irgendwo auch verständlich ist, wenn du so lange raus bist.
Und er hatte ja auch nicht diese gute Phase mitgenommen. Also der hat gegen Lautern eine Halbzeit gespielt, ist dann runter mit seiner Verletzung.
Aber er hat ja die Spiele davor, hat er auch schon gut ordentliche Partien gemacht.
Fand ich auch, aber trotzdem und diese so Selbstvertrauensbildende Phase,
da war er auch nicht dabei.
Nicht mitgemacht.
Ja, genau. Ne? Und du hast es halt einfach gesehen. Er hat sehr, sehr oft den Weg nach hinten gesucht, Rückpässe gespielt, kam nicht wirklich in die Zweikämpfe. Und so einem fehlt natürlich dann auch einfach diese Wettkampfhärte oder Wettkampfpraxis oder wie auch immer man es nennen möchte.
Genau, und wenn du als eine so zentrale Position bekleidest und in dem Fall erklärbarerweise noch nicht auf Augenhöhe bist, dann ziehst du ja andere so ein Stück weit mit rein. Und das war meiner Meinung nach auch ein Grund, warum Max Marie nicht so funktionieren konnte, weil der eben auch Meter mitmachen musste und Aufgaben miterfüllen musste, die er in den Wochen zuvor zumindest nicht mit auf der Uhr hatte. Und so zieht halt einer den anderen so ein Stück weit mit runter. Und trotzdem auch da, das Spiel wird Florian Flick auch gut getan haben, dass er diese Minuten mal wieder gesammelt hat, auch wenn er in der Halbzeit runter musste, berechtigterweise auch runter musste, wird sich das für ihn auch ausgezahlt haben. Also der wird kommen, keine grundlegenden Zweifel an dem Mann. Er bringt die Qualität mit, um dort Stabilität reinzubringen, hat er längst bewiesen. Fertig, weitermachen.
So ist es.
Besser
machen. Genau so ist es. Und dann hast du natürlich mit Farid Alidou noch einen neuen dabei gehabt. Da hat man auch gemerkt, dass der sich erst noch mal ein bisschen ans Team gewöhnen muss und so. Aber sie sind halt auch gegen eine Mannschaft, die eigentlich sehr, sehr hoch steht, nicht in ihre Stärken gekommen. Sie haben nicht einen wirklichen, in der zweiten Hälfte gab es, erinnere ich mich an Yadimchi einmal, der da durchbrach, und ein, zwei andere Momente, zumindest im Ansatz noch, wo sie mal in dieses Umschaltspiel gekommen sind. Da fehlt ihnen jetzt natürlich jemand wie Chris Conte für solche Momente, ist ganz klar. Aber sie sind durch diese Aktion, die sie vorher gerade in dieser starken Phase ausgezeichnet haben, Ballgewinn und dann ab die Post, da sind sie im Grunde fast über, in der ersten Halbzeit überhaupt nicht und im gesamten Spiel, muss man auch sagen, fast gar nicht reingekommen. Mhm. Und sobald dann, du hast gerade diese Ballbesitzphase dann in der ersten Hälfte angesprochen, ja klar, das bringt dann so ein bisschen Sicherheit, mhm. wenn du immer den Ball in so einer konstruktiven Ballbesitzphase ein bisschen hin und her laufen lassen kannst. Aber die Magdeburger waren dann so gut gestaffelt, dass es halt auch einfach nicht einfach war, die dann aus diesem Halbfeldangriff zu knacken. Mhm. So, ne? Und diese Überfälle, die haben halt nicht funktioniert, wie gerade schon gesagt.
Ja, ich finde, Magdeburg war sehr stabil.
Ja, fand ich auch.
Patrick mit E und K. Sander hat danach bei der Pressekonferenz auch gesagt, seine Mannschaft kriegt halt von Spiel zu Spiel mehr Sicherheit in die eigenen, vor allem strukturiert defensiven Abläufe. Und ich finde, das hat man unheimlich gemerkt. Also, der ist ja auch unter der Saison gekommen, hat den Markus Fiedler ersetzt, der vom VfB Stuttgart 2, glaube ich, zu Magdeburg gekommen war, als Titz-Nachfolger, ne, im Sommer. Genau, der ist ja relativ schnell nach diesem fürchterlichen Start entlassen worden. Patrick Sander mit E und K dann zurückgekommen oder dorthin gekommen und hat es einfach total stabilisiert, das ganze Gebilde. Fand ich in Ordnung. Also Magdeburg hat ein gutes Spiel gemacht und die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Also wenn da jetzt nicht noch eine ganz große Sensation passiert, nee, werden die sich nach und nach sehr zügig da rausarbeiten.
Ich bin bei der zweiten Liga vorsichtig, weil das, weil das alles sehr, sehr eng ist. Ich glaube, da waren jetzt irgendwie 5 Mannschaften mit 20 Punkten oder was. Und sowas kann schnell gehen, wenn das Feld so eng ist, dass man mal dreimal hintereinander verliert und plötzlich steckt man damit drin. Aber wenn man sich so das anguckt, was die spielen können, dann haben sie da nichts zu suchen. Auf der anderen Seite muss man sagen, das haben wir oder habe ich zumindest jetzt gerade in der Zeit vor Weihnachten auch über Eintracht
gedacht. Ja.
Also da waren auch Partien dabei, gerade diese 4 Partien, in denen sie dann auch ihre Punkte geholt haben, wo ich dachte, also wenn du so spielst, hast du in der Abstiegszone oder in dem gefährlichen Bereich nichts zu suchen. Mhm. So, ne? Das kann sich halt auch mal schnell ändern. Allerdings, ja, gebe ich dir recht, die Magdeburger machen da einen zunehmend stabilen Eindruck und die spielerische Klasse, um in dieser Liga auch sicher zu bleiben, die bringen sie alle mal mit.
Ja. Jetzt haben wir über Farid Alidou gesprochen kurz. Der wird noch ein bisschen Zeit benötigen.
Auch ganz normal. Normal. Ganz
normal. Hätte natürlich funktionieren können, so diesen Effekt, der Neuzugang kommt rein und zaubert gleich eine Riesenpartie aufs Parkett. Ich fand, er hat sich in 2-3 Szenen selbst etwas zu schwer gemacht.
Ja.
Da wollte er ein bisschen zu spielerisch seine einfachen Dinge lösen. Wahrscheinlich hätte er da ein bisschen auch auf Selbstsicherheit gehen können, sichere Aktionen nehmen, anstatt ins Dribbling oder in eine eher spektakuläre Ballannahme zu gehen. Aber auch da zur Pause raus, ich hatte Heiner Backhaus gefragt, warum, und er begründete es vor allen Dingen mit der gelben Karte, die Farid Alidou gesehen hatte, schon in der ersten Halbzeit, damit dort auch in der intensiven, möglicherweise intensiven zweiten Hälfte keine gelb-rote dazukommt. Okay, kann man so sehen. Ich denke, der wird auch in Fürth in der Startelf stehen.
Ja.
Reingekommen.
Wolltest du jetzt noch was? Wolltest du mehr hören? Nee.
Nö, auch gar nicht. Fand ich okay. War bisher einer deiner
besten. War mein bester Beitrag.
Bisher dein bester Beitrag. Okay,
danke.
Ja.
Danke.
Finde ich. Kein auch. Problem.
Finde ich auch.
Jetzt kam aber auch ein weiterer Spieler zu seinem Debüt. Arnas Backhardt kam in der zweiten Hälfte rein und hat sich direkt wunderbar eingeführt mit einem extrem weiten Einwurf. Wie fandest du den?
Ja, hervorragend.
War gut, ne?
War schön.
Ich fand den auch gut.
Ja.
Es ist halt nichts draus entstanden, nee, aber der Einwurf war sehr weit.
Naja, schauen wir mal.
Wie fandest du es dann, was er gezeigt hat?
Naja, war jetzt nix, also auch da, ne, dem fehlt ja vollkommen die Wettkampfpraxis. Finde ich schwierig jetzt zu bewerten nach so kurzer Zeit. So,
du sollst ja keine vollständige Bewertung des Spielers Arnas Backhardt bringen, sondern die ersten 20 Minuten mal erzählen.
War okay.
Okay, wieder ein guter Beitrag
fand
von
ich,
dir.
Also das, ne, und das ist, ich fand es interessant, dass er ihn gleich reingeworfen hat.
Ja.
Er hat die eine oder andere Option darüber hinaus hätte er da auch noch auf der Bank gesessen. Heiner Backhaus hat ihm direkt die Einsatzchance gegeben, vielleicht auch damit er ein bisschen reinkommt mit dem neuen Team. Ja, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, ne? Das ist für mich ein absoluter Bonusspieler. Heiner Backhaus hält viel von dem. Viel Verletzungspech gehabt in seiner Karriere, wenn er jetzt irgendwie das abstellen kann und sich Heiner Backhaus, wie sage ich das, Eindruck von ihm auch irgendwann mal niederschlägt hier, dann ist das super. Eintracht wird sich da finanziell nicht weit aus dem Fenster gehängt haben. Und du hast halt eine weitere Option fürs Training, und wenn der dann einschlägt, umso besser. Dann hast du halt einen aus dem Hut gezaubert. So. Und ansonsten hast du dann vielleicht auch irgendwann hoffentlich mal einen Lino Tempelmann, der hoffentlich irgendwann mal fit ist.
Mhm.
Und dann schauen wir mal. Also finde ich in Ordnung.
Ich fand da, hatte da in dieser Einwechslung auch so ein ambivalentes Gefühl. Einerseits konnte ich es total nachvollziehen, dieses Überraschungselement reinbringen zu wollen, weil Magdeburg sicherlich auch auf den Null vorbereitet war. Mhm. Andererseits dachte ich mir, ach Mensch, was macht denn das mit unserem Freund Fabio Kaufmann?
Ja, jetzt sprichst du es explizit an. Ich hatte den Namen gerade noch ausgespart, aber ja.
Dass da jemand reinkommt, der irgendwie ein halbes Jahr kein Fußball gespielt hat, der auch eine andere stationäre Prägung hat, der eine Nähe zum Trainer hat, ja, aber darüber hinaus ja in den letzten Monaten nicht viel vorweisen konnte. Hätte ich als Fabio wahrscheinlich nicht so geil gefunden.
Nee, ich auch nicht. Also das, hatte den Namen jetzt gerade noch ein bisschen verschluckt, natürlich meinte ich ihn auch. Klar, da denkst du dir wahrscheinlich irgendwann auch so, na gut, jetzt habe ich den hier auch noch vor der Nase. Mhm. Schwierige Situation, auf jeden Fall.
Trotzdem wird es so, wie wir das mitbekommen haben, nicht dafür sorgen, dass Fabio Kaufmann die Eintracht im Winter verlässt. Es gibt Interesse aus Ulm, die wollen den haben, verständlicherweise sehr fitter Spieler, der unheimlich positiv in eine Kabine hineinwirken kann, der viel Erfahrung gesammelt hat, guter Typ ist, aber der wird bleiben, sofern jetzt da nicht noch ein absolutes Vertragswunder passiert. Bringt er das Ding hier bis zum Sommer zu Ende, dann läuft sein Vertrag aus. Gehen wir nicht davon aus, dass der verlängert wird, aber dass bis dahin noch ein bisschen Fabio Kaufmann Magic in Braunschweig versprüht wird. Ist ja auch Teil des Teams rund um diesen Eintracht-Nukleus. Torben Hoffmann, Sven Köhler, Lino Tempelmann und Fabio Kaufmann. Und da wird er auch da erstmal drin bleiben.
Ja, und du sagst es ja gerade schon, ne? Der ist wichtig für die Kabine. Wichtig ist natürlich auch, dass solche Routiniers dann, wenn sie dann irgendwann in zweiter, jetzt offenbar in dritter Reihe stehen, dann nicht für Stunk sorgen. Und da gehört auch eine Menge Reife dazu und Disziplin dann, ne? Gerade als so erfahrener Spieler dann nicht irgendwie für schlechte Stimmung zu sorgen. Ich bin mir sicher, dass er das nicht machen wird. Wir kennen den ja auch, das ist einfach so ein stabiler Typ. Ich glaube, der wird sich da sehr, sehr professionell verhalten. Und es ist ja auch zu hören, dass er jetzt auch nicht unbedingt auf den Wechsel drängelt.
Naja.
Ne? Das heißt, der fühlt sich hier wohl, der identifiziert sich mit Stadt und Club, hat er hier jetzt auch schon ein paar Jahre verbracht und ist für mich auch ein großes Lob wert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man könnte sich jetzt auch anders verhalten und ich hätte jedes Verständnis dafür,
ja.
Wenn ein Spieler in so einer Situation dann sagen würde, ey, pass mal auf, jetzt spielt Arnas auch noch, kommt auch noch vor mir rein und ich war in der Hinserie sowieso schon irgendwie hinten dran und können wir nicht mal gucken, dass wir da irgendwie was einfädeln, dass ich jetzt abhauen kann. So, ne? Hätte ich vollstes Verständnis dafür, wenn man als Spieler so reagiert.
Zumal ja ein Spieler genauso reagiert hat mit Sebastian Polter.
Ja, klar, und das nehme ich ihm nicht übel.
Nee, also, natürlich
warum?
Nicht.
Das
soll gar nicht. Nee,
genau.
Dahin
das ist
gehen.
Völlig in Ordnung. So, ne? Hat Fabio aber offenbar nicht gemacht. Spricht für ihn, auch wenn der Wechsel jetzt von Sebastian Polter damit nicht gegen Sebastian Polter spricht.
Nö.
Weil es komplett nachvollziehbar ist.
Finde ich auch. Also, aber ich verstehe es dann eben auch, dass du als Club sagst, okay, wir können nicht alle Ü30-Spieler abgeben, die wir haben und vielleicht auch nicht noch einen Offensiven jetzt,
ja, genau.
Der ja auch flexibel einsetzbar ist. Sebastian Polter zu Partizan Belgrad, wie finde ich es geil.
Ja, ich auch.
Also wir hatten ja auch.
Irgendwie passt es.
Ja, ja. Ich finde es auch. Also wir hatten ja auch schon in der langen zwischen den Jahren Folge darüber gesprochen, dass wir Polti auch gerne immer noch sehen, wenn er so eingewechselt wird, die letzten paar Minuten, weil er da halt einfach herumbüffelt in den gegnerischen Strafräumen. Aber diese Rolle wollte er dann vielleicht auch gar nicht mehr ausfüllen, wenn er sich selbst noch viel mehr zutraut. Und das scheint er ja zu wollen. Dann ist das hier dann auch nicht mehr der richtige Ort für ihn, das zu erkennen. Auch da ist eine Reife im Prozess wahrscheinlich mit seinen 34 Jahren mittlerweile. Und dann ist der jetzt einfach in Belgrad. Mega.
Ja, und das ist ja, das eröffnet ihm ja auf verschiedenen Ebenen nochmal neue Chancen. Hm. Also erstmal geht es da im Stadion mit Sicherheit richtig ab. Also in Braunschweig natürlich auch so, aber das ist, Belgrad ist schon heftig. Sowas kann immer positiv und negativ sein, je nachdem, wie du dich gerade präsentierst als Mannschaft. Aber die sind im Moment Erster in Serbien. Die Stimmung wird da ganz gut sein. Ich glaube,
weißt du, wie die Stimmung da bei Partizan ist?
Ich bitte nicht, bitte kein bescheuertes Wortspiel.
Serbien.
Ach, Gott. Das ist einfach
schlimm, oder? Tut mir leid.
Wieso kriege ich eigentlich hier keine extra Bezahlung für?
Na, egal. Tut mir leid.
Es ist, Ja, also, ne, da ist halt richtig, richtig Wumms im Umfeld. Die sind im Moment Erster. Ich glaube, knapp vor dem Erzrivalen Roter Stern. Das heißt, der kann da sogar nochmal Meister werden, wenn da alles vernünftig läuft. Und kann auch nochmal Auslandserfahrung sammeln, so zum, in Richtung Karriereende. Jetzt mit 34, war schon mal in England und in den Niederlanden, wenn ich mich nicht irre, so, ja, ne, da kannst du jetzt, kannst du sagen, okay, kann ich nochmal in Belgrad wohnen eine Weile. Und das sind ja auch Chancen, die so dieses Leben als Profisportler mit sich bringen, dass man mal Möglichkeiten bekommt, im Ausland zu leben und da aber relativ, oder was ist relativ, sehr, sehr schnell auch gleich festen Boden unter den Füßen hat. Ne? Nicht wie wenn du oder ich auswandern würden, dann hätten wir da erstmal Struggle mit Jobsuche und so weiter. Und kannst halt da dann auch ein bisschen Erfahrung in einem anderen Land sammeln. Das ist doch geil. Also ja, das kann ich total verstehen.
Und als Eintracht machst du es halt auch, löst den Vertrag auf, sparst nochmal sechsstellig Gehalt bis Sommer ein und kannst es halt reinvestieren, musst es jetzt auch reinvestieren, weil jetzt natürlich so langsam, aber sicher auch klar wird, dass da mindestens mal noch einer in der Offensive kommen muss.
Ja.
Einer ist jetzt mit dem Kollegen schon da, Arnas Backhardt. Ein weiterer wird sicherlich noch kommen, vielleicht sogar noch jemand jetzt, wer weiß.
Jetzt könnte ich mir das auch vorstellen.
Ne? Also das Geld ist ja auch dann da, muss reinvestiert werden. Heiner hat es auf der PK auch gesagt. Was hat er gesagt? Heidenheim hat uns Chris Conte nicht geklaut, gestohlen. Die haben Geld gelassen und das rein in den Markt. Rein in den Markt. Schauen wir mal.
Ja, wobei immer die Frage ist, ob du alles davon sofort in den Markt stecken kannst.
Nee, natürlich nicht. Kannst du ja nicht.
Und da, naja, viele denken ja dann so.
Ja, genau.
Muss man einfach mal sagen, ne, dass man dann denkt, ja, jetzt sind ja 1,5 Millionen da, dann kann man die ja direkt wieder verjubeln. Da gibt es ja auch noch andere Sachen, die man vielleicht damit mal machen muss. Ja, aber ein bisschen was wirst du natürlich davon jetzt auch in die Hand nehmen können. Das ist klar.
Ja. Ja, offensiv musst du was machen.
Ja.
Fertig. Vielleicht mag man Passi noch als Verteidiger dazu nehmen, könnte gut sein.
Ja.
Wobei ich auch in der Konstellation von Freitag wieder denken würde, ich würde es mir fast sparen, das Gehalt und den finanziellen Aufwand, um die Defensive zu verstärken und würde es lieber in die Offensive verstärken, weil jetzt hattest du am Freitag schon die Situation, dass mit Lukas Frenkert jemand auf der Bank saß, der ja aus Entscheidungsgründen einfach nicht auf dem Platz stand von Beginn an. Und der gehört ja meiner Meinung nach auch in so eine Startelf rein.
Auf jeden Fall. Genau, das Ding ist, wenn man jetzt, also Magdeburg blenden wir ja aus, für die Startelf gegen Magdeburg waren ja die Wochen davor ausschlaggebend. Da hatte sich aber auch jemand wie Kevin Ehlers.
Ja, der hat eine super stabile Hinrunde
verdient. Genau, und jemand wie Patrick Nkoa auch, jemand wie Sven Köhler auch. Ne? Das, ich wollte dich damit bekräftigen in deiner Meinung. Du hast da jetzt vier Leute für die Dreierkette, die Startelf-Ambitionen berechtigterweise haben dürfen. Dann hast du noch einen Luis Bräunig, der irgendwie lauert im Hintergrund. Ja, wir haben da die letzten Wochen schon mehrfach drüber gesprochen. Also das ist, für mich wäre das jetzt auch nicht Prio 1. Jetzt kann ich nicht komplett beurteilen, was Marc Manpassi kann. Ne? Kann natürlich sein, dass du sagst, okay, der ist so gut.
Naja.
Wenn wir den haben können, dann müssen wir den nehmen. Heiner Backhaus hat ja schon gesagt, er hätte nichts dagegen, offenbar, wenn sie den verpflichten. Das ist halt so eine Geschichte, wie sie im Winter dann manchmal passieren, dann öffnen sich solche Türen, von denen du vorher vielleicht gar nicht gedacht hättest, dass sie da sind und dann musst du da durchgehen. Vielleicht ist das so ein Fall. Und dann schlägst du da natürlich zu. Ne? Auf der anderen Seite, ne? Und es kann gleichzeitig kann ja auch sein, lass mal einen sich wieder verletzen da oder
was,
dann
klar,
hast du plötzlich wieder ein Problem.
6 bis 7 rote Karten.
Ja.
Das ist jetzt nicht ausgeschlossen.
Daher, ja klar, also ich sehe es genauso wie du, hätte nicht Top-Prio, aber wenn dir der jetzt hier so schon an die Tür klopft und du das irgendwie finanziell machen kannst und es darstellbar ist und es dann auch nicht zulasten deiner Stürmersuche geht, also die Kohle dann da nicht fehlt, das ist ja dann auch wichtig, klar, dann kannst du das machen.
Weißt du, welche Position mir mehr und mehr Sorge bereitet und ja auch schon länger? Links. Da könnte ich mir auch nochmal.
Ja, haben wir auch schon mehrfach drüber geredet.
Was ist denn mit Leon Belbel? Warum rutscht der ständig weg? Ich weiß es nicht,
Hallenschuhe angehabt.
Auf so einem Acker oder was?
Ja, weiß ich nicht.
Meine Güte, ey.
Ja, war sicherlich kein gutes Spiel. Aber von allen anderen ja auch nicht. Fabio De Michele Sanchez hat nach eigentlich ganz ordentlichem Saisonstart auch irgendwie ein bisschen die Form verloren. So, jetzt gucken, dass man die wieder hinkriegt oder da vielleicht sich auch nochmal umschaut. Wurde ja nicht ausgeschlossen, sage ich mal so, dass auch da vielleicht nochmal was passieren könnte.
Wir schauen mal. Jetzt geht es schon Richtung Fürth. Die kannst du auf 8 Punkte distanzieren und damit an Spieltag 19 einem Konkurrenten schon mal so eine richtige Aufgabe vors Gesicht koffern. Also ich fände einen Auswärtssieg jetzt nicht verkehrt. Wie siehst du es?
Das war ein Hot Take jetzt.
Oder?
Das war jetzt ein richtig
Hot Take. Richtig aus dem Fenster gelesen. Ne?
Muss ich jetzt dagegen argumentieren oder was? Warum das jetzt bescheuert wäre, da zu gewinnen?
Ja.
Fällt mir nichts zu ein. Ja, klar.
Du bist ja der Fürth-Experte. Franken-Experte bist
Franken-Experte. Ich bin der reine Franken-Experte, aber diesmal darf Lars.
Diesmal fährt Lars, ja. Wir waren am Freitag da. Vielleicht ist Lars jetzt der Glücksbringer dafür.
Ja, wir haben es ja gesehen bei Instagram, er hat sich ja weitergebildet. Er hat ja Gedanken verloren, gutes Buch gelesen.
Ja.
Irgendwo in irgendeinem, weiß ich nicht, Airbnb.
Lieben Gruß.
Also lieben Gruß. War ein schönes Foto.
Gut, tippen wir hier ab, oder was?
Ja.
Tippen wir ab. Unsere Serien gegen Eintracht zu tippen.
Und deshalb sage ich, sie gewinnen 4-0.
Ich sage 3-0 gewinnen sie. Ist doch klar.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Und nochmal, danke Lasse.
Danke Lasse. Ciao.